Die Hände sind bei Macron nicht wichtig, die Augen sind wichtig. Oh. Er hat ganz große blaue Augen und dann fühlen sie sich so geschaut wie Harry Potter.
Was fühlen Sie, wenn Sie Donald Trump die Hand schütteln?
Also, ich muss ehrlich sagen, nach 9 Jahren, nach so vielen Treffen, man gewohnt sich wirklich an alles, oder?
Fast egal, was Sie machen, die Medien sagen immer so, ah, das ist nicht gut. Und ich habe mich gefragt, wie gehen Sie damit um?
Also im Bundesbern zu leben, in der Verwaltung, ist eine sehr humorvolle Angelegenheit. Sonst überleben Sie nicht.
Macht ihr untereinander auch Witze über die anderen Staatschefs?
Ja, total, immer. Und dann liest man überall, jetzt ist das Ende der Schweiz, wir müssen das ganze europäische Recht übernehmen. Da fragt man sich, können wir noch denken, wollen wir noch ehrlich sein oder können wir heute ungeniert einfach lügen, weil es der Realität mir nicht passt.
Das ist der Politkuchen. Mit mir, Michael Elsener, Satiriker und Politikwissenschaftler und dem Bundesrat Ignazio Cassis. Es gibt wenig Dossiers, die einem so schnell unbeliebt machen im Volk wie die Beziehungen Schweiz-EU. Mein heutiger Gast hat genau das Dossier unter sich, und zwar seit bald 10 Jahren. Ich werde mit dem Bundesrat Ignazio Cassis darüber reden, wie könnte man Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU entkrampfen und wie geht er damit um, wenn ihn alle kritisieren. Wir führen das Gespräch auf Hochdeutsch, damit er es einwandfrei versteht, falls ich ihn heute kritisiere. Das ist heute eine Spezialausgabe von Politkuchen mit Publikum. Willkommen im Politkuchen, Bundesrat Ignazio Cassis.
Schön, dass Sie hier sind, Herr Cassis.
Dankeschön für die Einladung. Ich habe mich übrigens gefragt, warum haben Sie mich eingeladen?
Weil ich es extrem spannend finde, bei Ihnen höre ich häufig immer nur so kurze Ausschnitte aus der Tagesschau, irgendwo im Echo der Zeit. Das ist immer alles zusammengekürzt. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, dass fast egal, was Sie machen, die Medien sagen immer so, ah, das ist nicht gut. Und ich habe mich gefragt, wie gehen Sie damit um?
Wissen Sie, warum ich Sie gefragt habe, warum Sie mich eingeladen haben?
Das würde mich interessieren.
Weil, wie können Sie einen Tessiner einladen für eine humorvolle Sendung für Deutschschweizer? Das passt doch nicht miteinander. Ich war Student hier in dieser Stadt und als der Professor für organische Chemie in der Vorlesung, das war ein Zürcher, auch Deutsch, aber die Witze hat er in Zürichdeutsch erzählt. Ich habe nichts verstanden, nicht gelacht. Irgendwann habe ich verstanden und trotzdem nicht gelacht. Und dort habe ich gesehen, Humor ist kulturspezifisch.
In puncto Humor, das erste Mal, als ich Sie getroffen habe, war in Interlaken, es war Konferenz der Kantonsregierungen. Sie saßen vorne am Ehrentisch und ich habe dann auf der Bühne irgendwann Guy Parmelin parodiert. Und da kann ich mich noch erinnern, wie einfach Sie haben so laut rausgelacht, dass ich auf der Bühne, ich habe komplett die Fassung verloren, weil ich nicht gedacht habe, dass Sie so reagieren würden. Und die anderen Leute im Saal waren auch überrascht, haben Ihr Lachen erkannt, konnten sich auch nicht mehr halten vor Lachen. Und meine Erinnerung ist einfach, wir haben irgendwie 2 Minuten durchgelacht und keiner wusste mehr weshalb. Danke für diesen Moment.
Ich war mir plötzlich unsicher, wer der wahre Guy Parmelin war.
Was bringt Sie sonst noch zum Lachen neben Guy Parmelin?
Ja, ganz viele Sachen. Also im Bundesbern zu leben, in der Verwaltung, ist eine sehr humorvolle Angelegenheit. Sonst überleben Sie nicht.
Wie schaffen Sie das, da zu überleben? Also als Tessiner?
Eben mit Humor. Mit Humor. Und da muss man sich eben als Tessiner, wie gesagt, es ist nicht ganz einfach. Humor ist der höchste Ausdruck einer Kultur. Es gibt so viel Nichtgesagte, das Lachen lässt. Und das Nichtgesagte versteht man, wenn wir sehr, sehr gleichgesinnt sind, wenn wir wirklich die gleiche Sprache, Kultur, Erfahrung haben. Und für mich und für meinen Staff ist es immer eine lustige Angelegenheit, zusammen zu sein, neben sehr seriöse Diskussionen, selbstverständlich. Aber weil es immer irgendwo eine Pointe kommt, wo ich spüre, da haben die Roman gar nichts verstanden. Im Bundesbern muss man diese Triangularisierung mindestens drei Amtssprachen da immer aufpassen, damit man sicher ist, dass sind wir jetzt aligniert? Meinen wir jetzt wirklich das Gleiche? Sie mögen sich vielleicht an Jean-Pascal Delamurat, ein Bundesrat meiner Partei vor einigen Jahren, der immer gesagt hat, les Suisses s'entendent bien parce qu'ils ne se comprennent pas. Es hat so vieles in diesem Satz. Also er hatte das entdeckt, was ich auch entdecken durfte durch diese Jahre im Bundesbären, dass so wahr ist. Und Sie können sich nicht, liebe Gäste heute Abend, wahrscheinlich die meisten Deutschschweizer oder aus Zürich, Sie können sich nicht vorstellen, wie dieses Land läuft. Es ist ein Wunder jedes Jahr, jeden Tag, damit man sich überhaupt versteht, warum es geht.
Sie sind ja sehr viel unterwegs als Außenminister, treffen mächtige Menschen. Ich frage mich immer so bei diesen Staatsempfängen. Man sieht ja immer so dann irgendwie die Bilder wieder, Cassis läuft an irgendeiner Ehrengarde vorbei. Was geht Ihnen da so durch den Kopf, wenn Sie wieder so ein paar Soldaten vorbeimarschieren müssen?
Ja gut, die Vielfalt der Schweiz, wovon ich soeben gesprochen habe, ist noch viel größer weltweit. Und deshalb ist Bundesbern eine sehr gute Übungsanlage. Da kann man sich gut vorbereiten für solche Besuche. Was geht mir durch den Kopf? Ganz viel. Zuerst einmal der Stolz meines Landes, stolz Schweizer Vertreter zu sein, Regierungsvertreter zu sein, stolz, dass wir eine gute Beziehung haben mit diesem Land, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht dort bei einem Staatsbesuch oder so. Und stolz, dass ich nicht der Erste bin, sondern dass ich in der Tradition von Menschen, von Schweizerinnen und Schweizer, die genau dafür gesorgt haben, dass wir ruhig in der Nacht schlafen können, weil wir in Frieden mit diesem Land leben. Mhm. Und das tönt total banal, aber ich glaube, in den heutigen Tagen, wo die Welt etwas upside down ist, also etwas verrückt geworden ist, versteht man, dass es nicht Gott gegeben ist.
Wenn Sie sagen, die Welt ist upside down, wenn Sie so mächtige Menschen treffen, was fühlen Sie, wenn Sie Donald Trump die Hand schütteln?
Also, ich muss ehrlich sagen, nach 9 Jahren, nach so vielen Treffen, man gewohnt sich wirklich an alles, oder?
Wie fühlt sich sein Händedruck an?
Bei jeder persönlichen Beziehung ist eine Entdeckungsreise. Oder ich bin ja Arzt vom Beruf und natürlich kommt immer der klinische Blick. Oder wie ist die Haut, wie ist die Stimme, wie ist hüftemäßig oder der Drücken und so weiter. Und gleichzeitig auch die psychische Lage. Oder was ist das heute für ein Tag? Grau, Sonne, dunkel. Und das geht relativ schnell, weil ich auch so geschult worden bin hier an der Uni Zürich und dann im Beruf. Und dann kommt man in Kontakt mit diesem Mensch. Wenn man sich kennt, ist es meistens eine sehr einfache Angelegenheit. Beim ersten Treffen ist es immer so wie zwei Säugetiere, die sich schauen und sich testen, oder? Das natürlich diplomatisch, protokollarisch und alles korrekt, aber es ist schon eine Entdeckung, wie weit kann ich gehen, was erträgt der andere, worauf muss ich aufpassen. Das habe ich vergessen, Ihnen zu sagen, es ist auch eine große Vorbereitung für solche Treffen. Es wird nicht improvisiert.
Also schauen Sie auch die Röntgenbilder an im Voraus?
Absolut, im bildlichen Sprachen auch die Röntgenbilder. Absolut.
Wie weit können Sie da gehen? Also wenn jetzt die Medien mal nicht zuschauen, haben Sie schon so einem Staatsmann dann auch Gesundheitstipps gegeben?
Also durchaus. Man hat, es sind Menschen, oder? Auch der Papst ist ein Mensch. Wir sind alle Menschen, grundsätzlich mit den gleichen Bedürfnissen, mit der gleichen Ängsten und mit den gleichen Stärken. Und hinter der Institution steht immer ein Mensch. Und die Kunst besteht darin, eben in dieser Entdeckungsreise die Barriere, die Hürde der Institution durchzubrechen und den Mensch abzuholen irgendwo. Und das ist die Kunst der Beziehung, der politischen, der außenpolitischen Beziehung. Weil, und das vergisst man allzu leicht, ja, die zwischenstaatlichen Beziehungen, die multilateral, also die in der politischen Sprache spricht man immer über Institutionen. Eben, hallo, Institutionen haben keine Stimme, keine Augen, keine Nase, keinen Mund. Das sind nur Menschen, die zusammen sprechen. Und die vertreten Institutionen. Also es ist ein sehr komplexes Spiel der zwischenmenschlichen Angelegenheiten. Und wenn sie gut üben über Jahre, dann wird es wirklich, haben sie auch Freude daran. Oder Ich habe Medizin studiert, ich habe Freude an Menschen gehabt und die gleiche Freude habe ich heute an die Politiker.
Wie stellen Sie das an, wenn Sie Vertrauen aufbauen möchten?
Sie versuchen mal in kleinen Dosen, zum Beispiel durch ein Vier-Augen-Gespräch vor dem offiziellen Treffen. Ich verlange das immer, vor allem beim ersten Mal, wenn man sich dann schon kennt, dann ist es weniger wichtig. Und in einem Vier-Augen-Treffen vor 15, 20 bis eine halbe Stunde, je nach Interesse, da frage ich, ja, zum Beispiel über die Familie, wie es ist, wo die Familie wohnt. Ich weiß natürlich, ob die Person geheiratet, eine Partnerin, Kinder, Großeltern. Und wenn man so diskrete persönliche Frage, da kommt man natürlich relativ rasch näher. Und dann sieht man bei einer ersten sehr, sehr vorsichtigen Frage, ob sie richtig reagiert oder ob die Person versucht, Distanz zu bleiben. Und je nachdem suchen sie einen anderen Weg. Aber das ist die übliche Art und Weise, von mir, aber von den anderen auch. Oder mhm. die Leute fragen mich zum Beispiel, eben, welche Sprache sprechen sie, wenn sie in Bern sind oder in Europa, wo da ist etwas bekannt ist, im Ausland natürlich, in Asien und Afrika, dass solche Dinge werden nicht thematisiert. Aber mehr familiären Angelegenheiten sind immer ein guter Einstieg.
Das ist immer ein gutes Bonding, ja. Aber es geht ja da immer dann schlussendlich auch ja irgendwie dann um Machtpolitik auch, irgendjemand will etwas und die andere Person nicht. Ja. Wie spüren Sie, wenn Sie jemanden über den Tisch ziehen will?
Das ist nicht wenn, das ist immer der Fall. Außenpolitik ist Interessenpolitik. Alles ist ein Machtspiel, was ich tue, jeden Tag. Mhm. Es gibt nicht etwas, was nicht mit Macht zu tun hat.
Wie geht Ihnen das, wenn Sie... Ich stelle mir vor, dann sind Sie in diesem Umfeld mit den Kameras, diese ganze Aufmerksamkeit medial. Und dann, wenn Sie irgendwie zurückgehen nach Montagnola oder Sie treffen Ihre alten Freunde aus der Teenagerzeit, haben Sie da so einen Schalter, den Sie umkippen können?
Vielleicht zuerst einmal die Kameras, die bleiben nur eine Weile. Weil, was Sie alles im Fernsehen sehen, das sind nur die ersten 5-7 Minuten, damit Sie etwas sehen können. Dann werden Sie freundlicherweise eingeladen, vom Protokoll das Zimmer zu verlassen und dann wird die Sache ernst. Dort wird etwas Theater gespielt, wie heute Abend. Oder wir sind da und wir sagen die Begrüßung, such a pleasure to be here again, 2 years later.
Sie können mit mir auch ehrlich sein jetzt.
Nein, aber in diesem Moment spricht man für das, was man in den Medien hören will. Und das ist von beiden Seiten, oder? Das braucht man gar nicht, um zu sagen, es gehört zum Protokoll. Und sobald das off ausgeschaltet ist, dann beginnt die wahre Diskussion. Und meistens bis heute bleibt es einigermaßen, wie soll ich sagen, höflich. Manchmal wird man schon etwas, also, aber der Kragen wirklich platzen zu lassen, das ist sehr selten.
Wie sehen Sie aus, wenn Sie sich richtig nerven?
Rot werden und dann, ja, also Sie beginnen auch eine andere Stimme zu haben und einen anderen Blick und etwas Rigidität. Also das ist so, das ist Anatomie, oder? Das ist nicht, ändert nicht, ob es der Papst oder Trump ist. Oder es ist, wir sind noch einmal alle Menschen. Zurück zu Ihrer Frage, das ist aber der Job. Dann nimmt man die Jacke aus und man ist im Garten zu Hause und man macht etwas im Garten und so. Und da findet man sich selber als ganz gewöhnlicher Mensch, wie man es immer gewesen ist. Ich hatte ja auch bei der Wahl meiner Frau versprochen, ich bleibe, was ich bin, und so bin ich auch geblieben.
Was mich interessieren würde, was machen Sie da im Garten?
Ich helfe meiner Frau, weil sie ist die Chefin dort.
Dann haben Sie so
Gebete, oder? Je älter Sie werden, desto mehr braucht mich für gewisse Dinge, die einfach mehr Muskel brauchen. Ja.
Wir sind heute im Politkuchen. Ich habe deshalb Kuchen gebacken und gedacht, wenn wir schon so quasi in diesem familiären jetzt Umfeld auch sind, wenn wir über Ihre Frau reden, Sie dürfen gerne, falls Sie schon Hunger haben. Haben Sie heute schon gegessen?
Ich habe ein kleines Apéro mit meinen Mitarbeitern im Zug von Bern nach Zürich gegessen, ja. Und ein Gipfeli heute Morgen.
Da hat es noch Platz.
Es hat noch Platz, ja. Sehr gut. Selber gekocht? Mhm. Gratuliere.
Das freut mich. Kochen Sie auch gerne?
Eigentlich schon. Aber ich komme nicht mehr dazu, wegen Time Management.
Was machen Sie denn im Leben, dass Sie so keine Zeit haben?
Dieser komische Job, den niemand in der Welt versteht, Bundesrat. Dann fragt man, wen beraten Sie eigentlich? Und sagt, das Parlament. Ja, aber das sind auch alle Räte, Nationalräte und Ständeräte. Ja, wen beraten Sie? Und sagt den Souverän. Haben Sie einen König? Nein, das ist das Volk. Das ist die kurze Staatskunde, die ich im Ausland jedes Mal wiederholen muss, damit Sie verstehen, wie dieses Land tickt. Und das tickt total anders als meistens die Eifersüchtigen sagen, nein, also ihr seid immer, tickt anders und wir wollen alle anders sein. Nein, wir sind anders. Also so viele Berater hat es nirgendwo in der Welt, in der Politik. Also wir haben Bundesräte beraten, die Nationalräte beraten, die Regierungsräte beraten, die Ständeräte beraten.
Dann haben Sie noch Berater angestellt.
Genau, und dann hat es die Berater. Der Berater, am Ende der Bürger, der muss Entscheide treffen, ganz alleine.
Und ich bin relativ ratlos.
Deshalb braucht man Humor.
Momentan gehen nur noch 45% von uns abstimmen. Ich schätze es sehr, dass ich in einer direkten Demokratie leben darf und finde darum, das könnten eigentlich wieder ein paar Leute mehr werden, die gut abstimmen. Darum mache ich den Podcast «Politkuchen» und rede mit Leuten, die ich spannend finde, über gesellschaftlich und politisch relevante Themen. Du kannst dazu beitragen, dass es den «Politkuchen»-Podcast weiterhin gibt, zum Beispiel mit einem Beitrag via Twint auf 078 227 55 22. Danke vielmals.
Sie brauchen ja viel Humor. Ich würde gerne noch über die Beziehungen Schweiz-EU reden. Ich stelle mir das so ziemlich so als frustrierendes Erlebnis vor, diese Verhandlungen aufzugleisen mit der EU. Also ich zähle gar nicht mehr mit, wie viele EU-Chefunterhändlerinnen wir schon verbraten haben. Können Sie mir sagen, warum haben Sie nie das Departement gewechselt?
Weil es mir gefällt.
Im UVEC könnten Sie doch irgendwie so Straßen eröffnen und Brücken und alle würden applaudieren.
Man würde so populär im Inland sein, oder? Das ist das unpopulärste Departement für die Inland, ist Außenpolitik, oder? Und man kann nicht einmal wirklich viel außen sein, weil jede Woche immer eine Bundesratssitzung ist, oder? Das ist der Nachteil in der Schweiz. Meine Kollegen, die reisen herum die ganze Zeit.
Ich habe auch gehört, Sie müssen immer da sein.
Ich muss jeden Mittwoch da sein, das ist verrückt. Ich kann nur so zwischen Mittwochabend und Dienstagmittag, weil dann muss man sich vorbereiten für die nächste Sitzung.
Ist ja irre.
Ja, also das Land ist kein die Schweiz ist kein gutes Land für Außenpolitik, so strukturell betrachtet.
Wo wären Sie gerne Außenminister? Von welchem Land?
Oh, ich glaube ganz viele. Also vor allem die Großen mit einer großen Frankreich zum Beispiel. Frankreich, da haben sie noch 1500 Jahre Könige hinter sich. Oder die
ja, auch richtige
La Paläste politique étrangère et le privilège des rois. Es ist wirklich eine, schauen Sie überall, also es ist Präsidialsache aus der Politik. Das ist Macron, Starner, Meloni, Merz, Bundeskanzler. Gibt es in Deutschland noch einen Außenminister? Ja, natürlich, aber Außenpolitik hören Sie nur vom Bundeskanzler.
Oder? Stimmt. Können Sie mir noch sagen, wie fühlt sich der Händedruck von Macron an?
Die Hände sind bei Macron nicht wichtig, die Augen sind wichtig. Aha. Er hat ganz große blaue Augen und dann fühlen Sie sich so geschaut wie Harry Potter. die haben gesagt, er studiert mich jetzt im Moment. Und er kommt immer etwas zu nahe.
Das habe ich auch schon gedacht bei ihm. Das finde ich total unangenehm.
Er ist seine Persönlichkeit. Also er ist phänomenal. Er hat mich einmal getroffen, hat den Namen nie wieder vergessen. Jedes Mal hat er mich per Namen sich erinnert. Und
gut, er hat sie auch wirklich nah gesehen, oder?
Das ist vielleicht der Grund. Nein, aber manchmal wird man ziemlich beeindruckt auch so von der körperlichen, von der physischen Dimension des Kontaktes.
Stimmt, mit wie fühlen Sie sich neben Friedrich Merz?
Er ist ziemlich groß dann muss man, man hat Halsschmerzen, wenn man nicht sitzt.
Haben Sie auch schon Spucke abbekommen von ihm?
das nicht, nein. Das nicht, aber Sie haben recht, also es gibt ganz viele Anekdoten, die in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen erzählt werden. Je nach Beruf hat man ein Ökosystem der Witze, auch die Politik hat ihr Ökosystem der Witze.
Oder? Macht ihr untereinander auch Witze über die anderen Staatschefs?
Ja, total, immer. Ja, ja, sobald keine Journalisten im Raum sind, wird's richtig, wird es richtig erzählt. Wie gesagt, Menschen sind Menschen. Also es ist, wir werden nicht anders sein als alle anderen.
Sie haben jetzt so diese große Aufgabe, diese bilateralen drei in der Schweiz durchzubringen.
Ja.
Ich würde gerne da zum Start einsteigen. Da war ja dieses Rahmenabkommen, das hat nicht funktioniert mit der EU. Und dann gab es dann die erste Medienkonferenz zu den bilateralen drei. Da waren Sie da, Bundesrat Jans und Bundesrat Parmelin. Und da war so mein Eindruck, ach, man hätte jetzt sagen können, wir haben jetzt was Neues, bilaterale drei, toll, schaut mal her, was wir haben. Und ich habe mir diese Medienkonferenz nochmal angeschaut und irgendwie habt ihr auf mich da gewirkt, als wärt ihr auf einer Beerdigung. Warum wart ihr bei dieser ersten Konferenz so mies drauf?
Gut, Sie haben jetzt eine ziemlich starke Verkürzung von etwa 19 Jahren Geschichte.
Aber wir haben nicht so viel Zeit.
Nehmen wir mal diese zwei Episoden. Ja. Das war lustig, weil diese Frage wurde gestellt in jener Pressekonferenz. Und wenn Sie es angeschaut haben, werden Sie sich erinnern, dass ich geantwortet und sagen, ja, wir kommunizieren immer wieder Schweizer Bundesrat mal grau, ohne Emotionen. Es ist keine Verliebungsgeschichte und es ist kein Horrortag. Es ist einfach tägliche Politik. Und das ist die Kraft dieses Landes.
Aber das nennen Sie eine Kraft?
Also
das
ja, war absolut. Ja. Die Institutionen entemotionalisieren die Kommunikation. Deshalb brauchen wir Komiker mit Emotionen. Weil die Institutionen sind nicht für Emotionen da. Weil je umstrittener ein Thema ist, desto mehr müssen Sie aufpassen, die sie nicht Aktivisten werden, sondern dass sie auch Rechnung tragen von den Menschen, die anders denken. Und wir wissen, dass dieses Thema viele, viele Parteien, viele Vereine spaltet. Deshalb gehen wir sorgfältig auch mit der Kommunikation, sachlich, nüchtern, ohne Emotionen. Und die Emotionen müssen von den Aktivisten dafür und den Aktivisten dagegen gebracht werden, aber nicht von einer Regierung, die keine Mehrheit und Opposition, kein Bipolarismus, keine bipartisane Regierung ist wie in den meisten Ländern der Welt, sondern wir sitzen alle zusammen, die Befürworter und die Gegner.
Also war es eigentlich Kalkül, dass Sie gedacht haben, wenn der Kassis jetzt so tun würde, als wäre es ihm mega wichtig, dann wären alle Medien wieder dagegen. Und wenn Sie aber so tun, ach, ich merke, ich ein bisschen egal, macht doch, was ihr wollt, dann fangen die Schweizer ihn dann plötzlich an, das gut zu finden.
Sie sind intelligent, ja.
Das sind ja irgendwie über 1000 Seiten Vertragstext, den man jetzt ausgehandelt hat. Und ich weiß, es gibt da diese politischen Fristen einzuhalten, aber ich habe mich dann trotzdem gefragt, also jetzt 2 Jahre warten, bis man über diese 1000 Seiten abstimmt. Ich meine, wenn man 2 Jahre Zeit hat, 1000 Seiten zu studieren, da wird jede Person irgendwas drin finden, was man nicht okay findet. Aber das bringt ja nichts, weil am Schluss kann man ja nur zum Ganzen Ja oder Nein sagen. Weshalb schiebt ihr das irgendwie so auf die lange Bank?
Die bilateralen 1 und 2 hat das Parlament in 4 respektive 6 Monaten erledigt. Mhm. Jetzt hat der Ständerat entschieden, dass es länger gehen muss, weil sie sehr gründlich und vertieft das anschauen. Es ist ihr gutes Recht. Das ist, da wäre ich jetzt in einer sehr gefährlichen Lage, wenn mich äußern würde über das Tempo des Parlaments.
Das verstehe ich. Es gibt jetzt diese ganze Debatte, vielleicht ist das wieder gefährlich, wo dann reihenweise Menschen aus der Politik hinstehen und sagen, ach, das Volk muss jetzt über diese bilateralen drei entscheiden. Ich fühle mich als engagierter Demokrat, ich habe diese Menschen ins Parlament gewählt, damit diese für mich wichtige Entscheide treffen können. Und jetzt weigert sich eigentlich die Politik, über dieses Dossier abzustimmen. Das heißt, wir als Bevölkerung müssen diese über 1000 Seiten irgendwie studieren. Finden Sie das ins richtige Vorgehen?
Nein, das ist nicht nötig. Sie können auf die Homepage des Bundes gehen und die etwa 11 Videoclips auf 2 Minuten pro Videoclip, das sind 22 Minuten und dann haben Sie, dann wissen Sie, was. Und diese Videoclips wurden wirklich mit großer Sorgfalt gemacht, im gleichen Geist wie die Medienkonferenz. Also das nüchterne, geschriebene, weder Verliebungsgeschichte noch Verwerfungsgeschichte. Die Bundeskanzlei ist bekannt, um noch weniger Emotionen zu haben als der gesamte.
Also ideal als Einschlafhilfe.
Genau. Aber das ist ihre Aufgabe. Sie muss dafür sorgen, dass das Schiff ruhig weiterfährt, obwohl die Gewässer etwas turbulent sind, oder? Und nein, man braucht nicht diese 1000 Seiten zu lesen, um zu
verstehen. Haben Sie die selber wirklich durchgelesen?
Ich habe die meisten von denen selber geschrieben, nicht nur durchgelesen. Aber
wirklich, Sie sind der Autor?
Also Sie können sich nicht vorstellen, was das für eine Arbeit ist. Es war ein Drittel meines Lebens während sieben Jahren. Natürlich, vielleicht nicht in jedem Satz, aber selber gelesen, korrigiert, wieder geschrieben lesen, bis es gut genug war und solide. Vieles ist Erklärung, Erzählung. Wir haben Hunderten von Stunden jedes Details diskutiert, gedreht, in drei Dimensionen geschaut. Und jetzt merken wir in der Parlamentsdebatte, ich war jetzt stundenweise auch in den Kommissionen im Parlament, dass es noch eine Schicht draufkommt, weil mit der großen Fantasie haben wir noch nicht jede Facette gelesen. Und dann kommt irgendjemand und sagt, hey, und das ist die gründliche Arbeit dieses Landes mit den Vorlagen. Vor allem mit den Vorlagen, die keine Liebesgeschichte sind, eben, sondern die, es ist ein Mariage de raison, c'est pas un mariage d'amour. Und sonst wären wir schon längst Mitglied der EU geworden. Aber wir haben entschieden, eben nicht Mitglied zu werden. Und wenn wir nicht Mitglied werden, und der Bundesrat steht dazu, der ist absolut einverstanden, auch nicht Mitglied vom EWR, dann, was uns übrig bleibt, ist entweder nichts tun oder ein Menü à la carte. Jetzt, nachdem wir den Stecker zurück, also gezogen haben und neu gestartet sind, hat die EU gesagt, ja gut, diese Schweizer sind derart kompliziert. Machen wir ein Menü à la carte weiter wie bis anhin. Wir flicken noch diese Elemente, die zu flicken sind, aber Augen zu und durch. Die Welt ist zu, im Moment ist zu unort, in zu großer Unordnung, um noch mit den Nachbarn ein Problem zu haben. Wir sind ja Europäer, auch wenn nicht Mitglieder der Europäischen Union. Und das haben wir jetzt erreicht, das hatten wir mit dem Rahmenabkommen nicht erreicht. Personenfreizügigkeit bleibt eine Freizügigkeit der Arbeitnehmer, das heißt, die können in die Schweiz kommen, nur wenn sie einen Vertrag haben oder genügend Geld, genügend reich sind, aber mit dem Vertrag. Aber nicht einfach so in die Sozialwerke oder weil es ihnen gut, schön passt, in Zürich zu leben, aber dann ungenügend Geld haben und zu Lasten der anderen geht. Das ist jetzt alles so geregelt, den Weg kennen wir seit 20 Jahren und der Bundesrat ist zutiefst überzeugt, dass diese bilateralen Weg weitergeführt werden muss, deshalb bilaterale 3. Es ist eine strategische Notwendigkeit in einer Welt, die zu einer Weltunordnung geworden ist. Wenn Sie ruhig schlafen wollen, dann leben Sie in Frieden mit Ihren Nachbarn.
Mhm. Ist ein guter Plan, ja.
Ich möchte dazu beitragen, dass wir zu guten Entscheidungen kommen. Im Leben, beim Führen von Leuten in Unternehmen, aber auch in der Politik. Weil wie bis Leben rauskommt, es hängt eigentlich von zwei Sachen ab. Von Glück und guten Entscheidungen. Ich habe darum ganz viele Leute getroffen aus der Psychologie, aus der Hirnforschung, habe mich mit Menschen aus der Politik unterhalten und packe all meine Erkenntnisse zusammen mit Parodien und ganz viel Stand-up-Comedy in meine neue Show «Gute Entscheidung». Ich toure durch die ganze Schweiz. Du kannst live mit dabei sein, zum Beispiel in Bern vom 4. bis zum 8. November, in der Stadt Zürich vom 26. November bis zum 5. Dezember oder in Luzern, zum Beispiel am 18. und 19. Dezember. Alle anderen Tourdaten findest du auf michaelelsner.ch.
Wie stark mögen Sie Ihre Nachbarn in Montagnola?
Ich bin sehr kohärent mit meiner Linie. Oder ich will auch gute Beziehungen mit den Nachbarn zu Hause. Denn ich weiß, wie wichtig es ist, um ruhig zu schlafen. Und ich will ruhig schlafen.
Und wenn die laut sind, gehen Sie dann rüber und dann steht da plötzlich so ein Bundesrat vor der Tür und sagt, hey, halt mal die Klappe.
Ich habe nur einen Nachbarn, der Kicks hat, so Teenager, die Party machen, und wenn sie laut sind, dann hätte ich auch Lust, dorthin zu sein. weil es gibt endlich Leben, das liebe ich, das stört mich überhaupt nicht. Und von meinem Haus oberab hören wir auch, im Sommer gibt es diese touristische Konzerte und so, es kommt die Musik, mir gefällt das sehr gut.
In der Schweiz ist ja diese bilateralen 3, je nachdem, wen man fragt, ist ja doch ein bisschen umstritten auch. Mhm. Jetzt haben wir noch die Abstimmung über die 10 Millionen Schweiz, diese Initiative, also wenn die durchkommt, dann ist eigentlich eh alles vom Tisch, diese ganzen internationalen Verträge.
Lassen Sie mich die zwei Dinge auseinandernehmen. Ja, die sind umstritten, deshalb habe ich gesagt, auch der Kommunikationsstil ist respektvoll auch gegenüber. In der Materie, wenn man ehrlich ist und wenn man nicht lügt und wenn man sich gut informiert, dann fragt man sich, hey, also wir leben jetzt seit 20 Jahren in einem bilateralen Weg, so schlecht geht es uns nicht, oder? Und dann sagt, ja, es ändert alles, wir müssen jetzt alle Gesetze Europas übernehmen, automatisch und so.
Nein, dynamisch.
Ja, aber dynamisch heißt nur mit expliziter Zustimmung. Also wenn ich explizit Ja sagen muss, wenn ich nicht Ja sage, dann wird es nicht genommen. Und wenn ich Ja sage, dann muss es auf der richtigen hierarchischen Stufe, wenn es ein Amt ist, ist es seine Verantwortung, Departement, Bundesrat, Parlament, Volk. Und man kann am Ende auch Nein sagen und niemand stirbt, sondern man hat ein Ausgleichsmaßnahmen in diesem Bereich, worüber wir reden, Luftverkehr, Landverkehr, Landwirtschaftsprodukte, Schokolade, Käse oder eben Maschinenindustrie, Prothesen und so weiter, also technische Handelshemmnisse. Also es ist nur das, der Rest hat nichts zu tun. Das Ganze, wenn ich lese manchmal, also, Sie dürfen sich mal in meine Person hineinsetzen. Sie arbeiten jahrelang. Und sie reduzieren das Geltungsbereich so präzis, dass jedes Komma genau definiert ist. Es hat nichts zu tun mit Unfallversicherung, es hat nichts zu tun mit Fußballfeldern, es hat nichts mit öffentlichen Schwimmbädern, nichts zu tun damit. Es hat mit Luftverkehr, mit Landverkehr, mit Schokoladen und Käse, mit Prothesen und so und mit Personenfreizügigkeit. Darüber kennen wir uns etwas besser aus. Oder? Nur mit das. Und dann liest man überall, jetzt ist das Ende der Schweiz, wir müssen das ganze europäische Recht übernehmen. Da fragt man sich, können wir noch denken, wollen wir noch ehrlich sein oder können wir heute ungeniert einfach lügen, weil es der Realität mir nicht passt. Und das ist das, was mich größte Sorgen macht. Nicht, dass man dagegen ist. Also ich habe größtes Respekt von jeder Person, die mir sagt, ja, ich weiß schon, es ist Luftland und so. Ne? Aber mir irgendwie diese Nähe, diese uns, falls wir dort in diesem Markt die gleiche Regel in unseren Gesetzen, es ist, stört mich zutiefst, weil ich verliere meine Identität. Es ist ein sehr stark identitätspolitisches Argument. Ich habe größtes Respekt für jemanden, sagt es, deshalb will ich es nicht. Fair enough. Wir sind eine Demokratie. Unlike-minded sind für mich genauso wichtig wie like-minded. Aber bitte, Fakten sollen Fakten bleiben. 1+1 macht 2, nicht 3. Wenn wir beginnen jetzt zu sagen, dass 1+1 macht 3, dann schaffen wir ein ziemlich großes Problem für die ganze Gesellschaft. Und das sage ich sehr ernst, weil das ist nicht nur im Europa-Thema der Fall, sondern es ist so eine gewisse Entgleisung aus der Rationalität, aus der Vernunft, aus ein paar Grundsatzregeln, die sakrosankt sind und wozu wir stimmen müssen. Punkt. Zweite Frage, 10 Millionen. Nein, sie sind nicht tot, weil wir sind nicht 10 Millionen. Auch wenn wir im Juni sagen, die kommt durch, dann heißt es nicht, dass plötzlich von 9,1 wir 10 Millionen haben über die Nacht. Der Text, schwarz auf weiß, ist klar, ab 9,5 Millionen muss man beginnen zu denken und dann bei 10 Millionen gibt es einen Stopp.
Nur kurz, gehen Sie nicht davon aus, dass die SVP nach einem Jahr dann sogar die Migration ankurbeln möchte in die Schweiz, damit sie schneller ihre Dinge umsetzen können.
Aber dann, ich gehe nicht davon aus, weil auch die Basis auch der SVP ziemlich normale Menschen sind, mit zwei Augen, einer Nase und einem Mund. Und wenn sie gegen die Migration sind, werden sie weiterhin gegen die Migration sein. Sonst wäre das, was Sie vorhin gesagt haben, noch viel schlimmer, als ich mich vorstelle. Aber ich hoffe nicht, so pessimistisch zu sein. Nein, also zuerst passiert gar nichts. Zuerst passiert gar nichts, weil die Zahlen gar nicht erreicht sind. Dann wird die Frage sein, werden die Zahlen erreicht oder nicht? Und interessanterweise haben wir jetzt demografische Prognosen oder Rechnungen, die je nach Szenario gar nie auf 10 Millionen kommen. Und dann wäre es einfach ein symbolischer Artikel in der Verfassung. Hingegen, wenn wir auf 9,5 und dann auf 10 Millionen tatsächlich kommen, dann muss man sich überlegen, was wird wohl das Parlament damit machen müssen. bei der Umsetzung.
Braucht man neue Berater,
sie,
oder?
Sie, ja, vor allem man braucht viele Humoristen, die darauf noch gute Laune, die Leute, die Menschen bei guter Laune, weil sie haben drei Kinder, das 9.900.099 und dann das dritte darf nicht mehr in die Schweiz, weil es 10 Millionen, oder? Und dann, Sie können sich nur einen Moment vorstellen, welche Regulierung wir benötigen werden, Kriterien festlegen, wer hat Priorität vom Alter, vom Geschlecht, vom Familien, vom Pass, von Bewilligung und so weiter. Ich möchte es nicht lächerlich machen, es wird wahnsinnig kompliziert. Und dann, der Bürokratiemonster wird nicht mehr Brüssel sein, sondern Bundesbern. Gut, schon heute sind wir nicht so schlecht. Aber dann wird es echt schlecht werden.
Was geht Ihnen da so durch den Kopf, wenn Sie so wieder Vorlagen lesen müssen, wo Sie denken, so, ach meine Güte, was kommt da jetzt wieder auf mich
eben, zu? Eben, da bin ich politisch genug. Politisch genug heißt, die Politik lebt auch von Provokation.
Wo provozieren Sie?
Nein, ich meine jetzt diese Volksinitiative. Ich mache auch meine Provokation, aber später...
Machen Sie heute noch eine?
Lassen Sie mich fertig erklären. Irgendwie die Unzufriedenheit gegenüber den Behörden, gegenüber dem Land, diese Zuwanderung nicht stärker gedrosselt zu haben. Und dann kommt man amali estremi rimedi, sagt man in Italienisch, oder? Wie viele Volksinitiative haben wir in der Schweiz? Und das hat kein anderes Land. Kein anderes Land geht alle drei Monate abstimmen. Kühe mit Hörnern, Vignetten für die Autobahn und so. Ich meine, wir brauchen diese Ausdrucksweise und manchmal geht es schief. Manchmal geht es schief und dann muss, wir haben kein Verfassungsgericht. Ja. Also es ist Frau Badran und andere 245, die entscheiden müssen, was machen wir damit jetzt. Ja. Ich fand es immer ein Privileg, entscheiden zu können, wie flicken wir gewisse Dinge, die einfach nicht kompatibel sind mit der Realität. Ich habe ein paar auch erlebt. Aber Entschuldigung, dieses Land fährt gut mit diesem vielleicht akademisch weniger sauberes Vorgehen. Aber psychologisch für die Sozialpsychologie, für uns allen, für unsere mentale Gesundheit ist es gar nicht so schlecht. Wir bringen uns nicht um. Wir haben gut genug zu essen. Wir haben schöne Theater wie heute Abend mit humorvollen Animatoren.
Italiano,
ich war am Überlegen, wie ich in Deutsch sagen muss.
Possiamo parlare in italiano.
Se... Perfetto, finalmente potrei fare l'umore in italiano.
Sì, che bello. Sì.
Quello sarebbe proprio la mia lingua, la mia cultura, il mio umore, il ridere per quello che non fa ridere gli svizzeri tedeschi. Sì. Questa è la difficoltà.
Come cambia il personaggio di Cassis? Si parla l'italiano?
Il vero Ignazio Cassis è italiano, parla italiano.
Più che Imani.
Certo.
La lingua dell'amore, no?
E questo dell'amore, in italiano amore, umore. Umore, amore. Amore è molto umore. Cioè, ci sono delle similitudini chiare. E se l'umore italiano non fa ridere gli svizzeri tedeschi, quello tedesco non fa ridere gli italiani, come ho spiegato prima quando ero studente. Ma è normale perché ci siamo innamorati con canzoni diverse. Io mi sono innamorato non con Money Matter o Haino, ma con Claudio Baglioni, con Roberto Vecchioni, sì, con i grandi cantautori italiani. Quindi non posso ridere allo stesso modo, perché ho un'altra emozione.
Come lei fa ridere sua moglie?
Beh, adesso non esageriamo. Sie ist eine rote Linie. Ich denke, Humor ist lebenswichtig, ist das wichtigste Medikament, das wir im Leben haben, und das hält viele Menschen gesund.
Ich finde es sehr toll, ich erlebe Sie heute sehr humorvoll. Ich habe Sie auch, wenn ich Sie sonst in Gesprächen erlebe, so im Zweier-, Dreier-Setting, erlebe ich Sie ja sehr humorvoll, sehr locker. Und mir fällt dann irgendwie auf, sobald irgendwie dann so eben eine Medienkonferenz ist oder so Nachrichtensendungen über Sie berichten, dann wirken Sie auf mich irgendwie viel steifer, so sehr kontrolliert.
Ich könnte mir sagen, was da passiert. Der Kultur der Mehrheit der Schweiz anzupassen.
Aber Sie könnten ja auch ein Vorbild sein. Also wenn Sie haben jetzt ja schon eigentlich fast 10 Jahre im Bundesrat geschafft. Nächstes Jahr Bundespräsident, abwählen wird Sie jetzt niemand. Sie können...
Nein, abwählen ist es nicht möglich, aber ich muss noch gewählt werden, ja, um Bundespräsident zu werden. Und bei mir war nie etwas einfach. Dann gibt es Wahlen. Und die Wahlen werden natürlich ein wichtiger Moment. Wir werden auch sehen, wie es meiner Partei geht. Also ich
Sie können ja
jetzt nicht Parteipräsidentrollen spielen, aber was wir beobachten in der Schweiz, wie üblich in Europa, ist eine Polarisierung der Szene. Also die Zentrumparteien schrumpfen und die Polparteien werden größer. Und das ist keine schweizerische Angelegenheit. Die ganze westliche Welt im Moment findet sich auf dieser... Ja, und wenn man die Welt liest für das, was sie ist, dann ist es eher zu erwarten, obwohl es mein Herz schmerzt, wenn ich es sagen muss. Aber hier ist die Ratio, die gewinnt. Mhm. Man kann schon davon träumen, aber die Realität ist so. Natürlich hoffe, dass ich und vor allem meine Partei das Beste tun wird, um weiterhin eine starke Partei zu sein. Ich habe mich ein ganzes Leben für meine Partei auch wirklich eingebracht. Aber man muss es auch akzeptieren, dass es Pendelbewegungen ist in der Geschichte, und wenn man es über 200 Jahre schaut, dann sieht man hin und her der verschiedenen Strömungen.
Nur weil Sie vorhin gesagt haben, Sie passen sich so in den öffentlichen Auftritten der Mehrheit der Schweiz an. Nach 10 Jahren Bundesrat, wäre das nicht auch ein Zeitpunkt, um so zu sagen, ich lasse jetzt einfach mal mehr los, ich bin jetzt mehr so der Tessiner Cassis, ich bringe mir
Freude rein. Das habe ich gelernt, wenn Sie den Tessiner Cassis machen, dann werden Sie lächerlich sein.
Und wirklich?
Das darf ich nicht als Institution. Ich muss mit Stolz und hohes Kopf die Schweiz vertreten, vor allem im Ausland, aber auch im Inland. Und deshalb, Sie können es nicht trennen. Sie können nicht Ignazio Cassis etwas sein und Bundesrat etwas anderes sein. Das ist nicht glaubwürdig.
Zu Beginn haben Sie heute gesagt, die Institutionen sind ja eigentlich hohl, Luft, nichts. Ja. Also die werden gefüllt mit Menschen. Und Sie könnten doch genau vielleicht so ein Bundesrat sein, der ein bisschen mehr Herz reinbringt, so ein bisschen mehr...
Also ich bringe mehr Herz hinein, aber das stört auch viele Journalisten.
Mhm. Wollen Sie noch über Journalistinnen reden heute?
Das wäre eine gute Idee, aber wirklich? Humorvoll.
Humorvoll. Aber das war, wir haben zu Beginn kurz darüber geredet. Ich habe schon so den Eindruck, Sie können fast machen, was Sie wollen. Und irgend in der Medienszene finden dann sehr viele, ach nein, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Haben Sie sich auch schon mal überlegt, ach komm, macht's doch selber, ich schmeiße ein Battle hin?
Also ich würde sehr gerne wünschen, dass es ist so wie bei der Nazi-Mannschaft, oder? Es hat 9 Millionen Trainer und eine Mannschaft. Aber wenn die Mannschaft verliert, ist niemand dieser Trainer zuständig. Mhm. Verantwortlich ist irgendjemand, der Trainer ist. Und das ist in so vielen Sachen in der Demokratie, oder? Alle wissen wie, aber machen muss ich und die Verantwortung selber übernehmen. Und das gilt für mich, das gilt für Albert Rösti, für Elisabeth Bohm-Schneider. Ich meine, wir sind verdammt in diese Situation. Alle wissen es besser. Einmal hat Kaspar Fieliger gesagt, auch damaliger Bundespräsident und Bundesrat, der älteste Beruf der Welt ist nicht derjenigen, an den wir denken, sondern die Besserwisser. Und das ist so wahr, aber das ist schon vor 5000 Jahren. Es hat voll von Geschichten in der Geschichte. Es gibt ganz viele Kulturen, die unterschiedlicherweise immer dieser Besserwisserei erzählen. Und jetzt diese Besserwisserei durch die Technologie, die steigt in einen Macht. Das ist unglaublich, oder? Einmal war der Stammbeiz. Dann waren die 4 oder die 8 und ein paar herum, die noch zugehört haben, wenn sie Glück haben, 30 Leute. Jetzt ein Mensch kann 1 Million von Follower seine Besserwisserei vermitteln. Und das kommt erst noch in Wettbewerb und wird noch künstlich gesteigert mit Artificial Intelligence. Die technologische Auswirkung auf diesen alten Beruf, das potenziert das unendlich.
Ich stelle mir immer wieder vor, es gibt ja häufig diese Szenen dann, irgendwo auf der Welt passiert irgendwas, die chinesische Regierung irgendwie sagt, Uiguren werden in Arbeitslager gesteckt, all das. Schlimmes, was passiert. Und dann wird er gefordert, Ignazio Cassis, jetzt nehmen Sie Stellung. Genau. Die Schweiz muss dann was sagen. Und Sie sagen dann, okay, die Schweiz ist neutral. Was fühlen Sie dabei, wenn Sie das sagen?
Gut, nein, ich sage nicht, die Schweizerin ist neutral. Ich glaube, nicht die Lautstärke legitimiert die Wirksamkeit der Außenpolitik. Vor allem nicht bei einem kleinen Land, wo unter uns gesagt niemand hat, interessiert sich, was jetzt die Schweiz sagt über den oder den. Also wenn wir jetzt jedes Geschehen der Schweiz, ob die Erwartung bei manchen Kreisen ist, dass der Bundesrat oder der Außenminister sich zu möglichen Gesetzen, die im Parlament daran zu denken ist, sich äußert. Stellen Sie sich vor, wenn irgendjemand in der Welt jetzt sagen würde, ja, ich finde, es ist scheinbar gefährlich, was die Zürcher Grossräte jetzt diskutieren, es könnte eines Tages Gesetz werden. Hey, was ist die Reaktion? Also, bitte bleiben Sie bei Ihnen zu Hause, ruhig, schauen Sie Fernsehen, Netflix, schöne Films, das ist gut.
Bleiben Sie zu Hause.
Es ist unser Land, wir machen, was wir als richtiger betrachten und wir erwarten, dass die anderen uns respektieren. Das Gleiche ist es auch so. Aber dieses Theater der Lautsprecherdiplomatie, das ist etwas, was die Schweiz auch stark schaden kann.
Wenn da so viel Druck aufgebaut wird, medial, auch von verschiedenen Interessengruppen, wie halten Sie diesem Druck stand, dann einfach zu sagen, egal, wenn mich jetzt gerade alle hassen, ich sage jetzt einfach nichts?
Das habe ich im Laufe der Zeit natürlich mehr und mehr gelernt. Heute relativ locker, aber zu Beginn nicht so einfach, weil das müssen Sie auch lernen, damit umzugehen.
Wie haben Sie das gelernt?
Weil ich auch ehrlicherweise mich gefragt habe, was hat das Falsches dran oder wo ist die Lücke oder was versteht und dann irgendwie kommen Sie am Ende des Latein und sagen, ja gut, man kann es kritisieren, aber diese Haltung ist so gut wie eine andere und das ist halt jetzt diejenige, die der Bundesrat oder ich oder das Departement, meine Leute gewählt haben. Und dann, ja, alles, was sie nicht umbringt, verstärkt sie. Tutto ciò che non la uccide la rafforza.
Also das ist
meine Großmutter immer gesagt.
Steht das bei Ihnen auch im Büro?
Nein, hat meine Großmutter einfach steht in meinem Gehirn.
Wenn Sie von ihrer Großmutter reden oder auch von ihrer Mutter, also die Italianità ist ja stark vorhanden, auch bei Ihnen. Sie haben über Amore, über Humor geredet. Il Cibo, also das Essen in Italien, ist extrem wichtig. Jetzt haben Sie mir heute gesagt, Sie haben praktisch noch nichts gegessen. Wollen Sie noch mal ein Stück Kuchen? Was ist das Lieblingsessen, das Ihre Mutter für Sie jeweils gekocht hat oder kocht?
Ja, schon ein paar Teller, die, ja. Also eben Polenta Coniglio war zum Beispiel etwas, was ich immer sehr, sehr geschätzt hat. Also Hasen mit Polenta, also diese richtige italienische, gelbe, solide, nicht süßige Polenta, nicht 2 Minuten Polenta. Und Hasen waren es ja unsere Hasen aus dem Stall und das hat mein Vater umgebracht, vorbereitet und dann ein paar Tage...
Waren Sie als Junge da dabei?
Sind noch gut? Oder,
gut.
Ich habe gesehen, dass Sie so ein komischer Gesichtsausdruck
haben. Nö, ich habe mir nur den kleinen Ignazio vorgestellt, okay. Wie da steht und der Hase dann.
Ich habe gelernt, dass die Hasen gezüchtet werden, um gegessen zu werden.
Damit sie Freude haben. Also erstens, natürlich. Wenn sie leben, aber dann auch noch.
Ja, natürlich. Das verliert sich eben in den Generationen. Aber früher war es absolut normal. Es war ja, Tagesleben für alle Kinder des Dorfes, ja. War es, dass es so ist.
Also haben Sie beim Hasenschlachten auch so Ihre Begeisterung für die Medizin entdeckt?
Das ist eine gute Frage. Also ich nehme die Frage seriös. Ich glaube, es hat etwas dabei gehabt, wenn mein Vater die Hasen getötet hat und dann doch eben geöffnet hat und so. Das hat mich fasziniert. Ich habe mich schon immer gesagt, was gibt es, was hat es drin? Und das habe ich habe es sehr, sehr oft zugeschaut, weil ich es fast faszinierend fand.
Dann haben Sie irgendwann gesagt, okay, Arzt ist jetzt genug. Ich gehe so richtig in die Politik rein. Sind jetzt, glaube ich, seit 22 Jahren in der Politik. Also wie Sie auch beschrieben haben, dieses Leben als Politperson stelle ich mir sehr anstrengend vor, immer erreichbar sein. Wenn Sie jetzt so zurückschauen, 22 Jahre, ich weiß nicht, hat es sich gelohnt?
Also es ist nicht so gegangen. Ich habe nicht irgendwie plötzlich entschieden, so jetzt fertig Medizin, gehe ich in die Politik.
Sie hatten keine Erleuchtung wie Christoph Blocher,
nein, der plötzlich nein, gesagt, ich muss war, das machen. Bei mir war es war, ich hätte nie damit gerechnet, beim Staatsexamen irgendeines Tages Politiker zu sein. Ich war auch nicht aktiv als Jungpolitiker.
Sie sind noch 40 sind Sie in die Politik eingestiegen.
Ich bin erst mit 42 in die Politik. Der Grund war die Partei, die einen Kandidat für den National... Eigentlich hatten alle Parteien im Tessin für die Nationalratlisten einen Arzt auf der Liste. Und die FDP fand keinen. Und ich war Kantonsarzt und der FDP nahe. Und dann hat mich der Präsident angerufen und hat mich gefragt, ob ich nicht zur Verfügung stehen würde für die Nationalratsliste. Das sei eine lustige Sache und ich müsste keine Angst haben, ich würde nein, also nicht gewählt, weil ich habe gesagt, ich bin froh mit meinem Beruf, ich mache es gerne und so. Und also alle Versicherungen wurden getroffen und dann habe ich Ja gesagt. Dann habe ich erst noch die Benediktion des Regierungsrates hin, weil ich war Angestellter des Staates und dann wurde ich tatsächlich 2003 nicht gewählt. Aber ich war erster Ersatzwahl. Und ich habe dann Pech gehabt. Einer der drei Gewählte in den darauffolgenden 4 Jahren wurde Regierungsrätin und ich bin automatisch nachgerückt nach Bern. Und so war ich plötzlich Nationalrat, ohne es wirklich, wenn es mich nicht interessiert, hätte ich Nein gesagt natürlich. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ohne vorher Politik zu machen, sie irgendwie katapultiert werden in den Nationalrat. Und stellen Sie sich vor, wenn ich an diesem Moment gedacht hätte, eines Tages Bundesrat zu sein. Das war Fantasie, Harry Potter.
Warum wollten Sie das Amt denn des Bundesrates? Was hat Sie da fasziniert? Hat ja auch jemand gesagt, das macht mega Spaß.
Ich glaube, es waren mehrere Sachen zusammen, aber sicher der Neugier. Was heißt es, in der Regierung unseres Landes zu sein? Weil welche Verantwortung, welche Macht hat man, um das Land etwas zu prägen gegenüber seinen Sensibilitäten und so? Das Zweite muss ich ehrlich sagen, der Stolz. Der Stolz für mein Land etwas zu tun.
Oder Ihre Mutter, dass die dann stolz ist.
Mutter, Vater, die ganze Familie natürlich. Der Stolz, dem Land dienen zu können, ein Land, das ich liebe. Und wo ich auch gedient habe als Militär bis zum Offizier, wo ich mich immer engagiert habe. Und dann war es ein Weg da. Und dritten etwas der Zufall, irgendwie reif zu sein im richtigen Moment, nachdem während 20 Jahren kein Vertreter der italienischsprachigen Schweiz in der Regierung war. Fulvio Pelli hätte es können.
Aber war besser am Schlagzeug.
Aber hat darauf verzichtet, das aus seinen Gründen. Und wir haben auch den Druck gespürt in der italienischsprachigen Schweiz, in Graubünden und auch italienische Diaspora in der Schweiz. Es ist endlich jetzt Zeit. Und ich war Fraktionschef. Es war möglich. Ich habe schon überlegt, dein Leben ändert schlagartig von einem Tag zum anderen. Sollte es sein, bist du bereit? Und das habe ich natürlich mit meiner Frau gesprochen und begeistert war sie nicht. Aber sie sah mich schon wenig vorher. Dann, nachher ist es noch schlimmer.
Jetzt sind wir alleine im Garten.
Gut, also der Garten ist ein guter Psychotherapeutum. Oder? Sie kennen ja den chinesischen Spruch, willst du einen Tag Freude leben, dann suche dir eine Unamante. Willst du ein Jahr in Freude leben, heirate, willst du ein ganzes Leben ruhig leben, kultiviere deinen Garten. Und das, ich glaube, der Garten hat Klammer zu. zurück zu den Sachen. Nein, jetzt sind wir da etwas humorvoll, aber es war ein schwieriger Entscheid, aber auch ein wichtiger Entscheid und ein Entscheid, das mir auch mit Stolz und mit Freude gefühlt hat. Und ich bereue es keine Sekunde, trotz allem.
Wenn du dazu beiträgst, dass es den Politkuchen-Podcast weiterhin gibt, zum Beispiel mit einem Beitrag via Twint auf 078 227 55 22, dann schicke ich dir mein heutiges Kuchenrezept mit allen Details und Backtipps zum selber nachbacken.
wenn sie so sagen, sie möchten dem Land dienen. Und dann frage ich mich so, ja, was kommt denn zurück vom Land, von den Medien? Kommt Kritik?
Das Privileg, das tun zu können, ich habe in diesen knapp zehn Jahren so viel gelernt durch die Außenministerrolle, so viel die Welt verstehen können, eine Entdeckungsreise durch mich selber sogar. Wie halte ich den Druck aus? Wie antworte ich?
Neutral.
Neutral oder dynamisch. Es ist auch ein Weg mit sich selber und das hat mich sehr fasziniert.
Jetzt sind Sie vor kurzem 65 Jahre alt geworden. Andere würden jetzt aufhören. Sie sagen, ich mache noch weiter. Was erhoffen Sie sich von den nächsten Monaten, Jahren im Bundesrat?
Einen Beitrag leisten für die AHV zuerst einmal. Ich zahle weiter und nehme nichts. Und dann, ich glaube, es ist meine Pflicht, auch da Pflichtbewusstsein. Ich wurde gewählt für eine Legislatur und wenn die Gesundheit es mir erlaubt, honoriere ich meine Verpflichtung bis am Schluss. Es ist nicht ein Menü à la carte, es ist einen Auftrag, den man bekommt und den man mit Freuden ausführt.
Also quasi, Sie bleiben so lange im Amt, bis vielleicht ein anderer Außenminister kommt, der auch Arzt ist und sagt, Gassis, ich glaube, beim Händedruck spüre ich gesundheitsmäßig, Sie sollten aufhören.
Ärzte im Bundesrat sind eine Seltenheit. Ich bin erst der Zweite in 180 Jahren, seit 1848. Der Erste war im 19. Jahrhundert ein Thurgauer. Also offenbar ist es für Ärzte nicht so attraktiv, Bundesrat zu werden.
Was meinen Sie vom Lohn her?
Könnte auch sein. Je nach Facharztrichtung kann auch ein Grund sein, ja.
Das hat mich sehr gefreut, dass Sie Zeit gefunden haben, heute hier zu sein, dass Sie auf ein Abendessen verzichtet haben, um hier
gut,
mit uns
zu reden. Gut, der Abend ist noch nicht beendet.
Was machen Sie heute noch?
Ich fahre nach Bern zurück, also es hat auch noch etwas Zeit, um etwas zu essen. Also wenn ich zurückfahre, dann denke ich, gut, wie war es jetzt mit meinem italienischsprachigen Humor gegenüber den deutschsprachigen Zuhörern und Zuschauern? Ist der Humor kompatibel? Konnte das interkulturell übertragen werden? Darauf bin ich gespannt auf Ihre Rückmeldung.
Ja, wir werden sie Ihnen geben. Vielen Dank, dass Sie da waren. Einen großen Applaus. Bundesrat im Jahr 2020. Grazie.
Das war es vom Politkuchen mit mir, Michael Elsner und dem Bundesrat Ignazio Cassis. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. Bis bald.